Ja, vielen Dank für die Lesung aus dem Esther-Buch. Das erste Kapitel haben wir gehört und damit starten wir unsere neue Predigtreihe im Buch Esther, der verborgene König. Und wir lesen es nicht in diesen Zeilen, aber in diesem Buch geht es um das Volk Israel, um die Juden, um die Rettung der Juden aus großer Not. Was ist die Geschichte? Welchen Platz nimmt gerade das Volk Israel ein? Aufgrund von Kriegen und Verschleppungen ist das Volk Israel einst aus dem eigenen Land Israel vertrieben worden. Die Juden gehören nach Israel und nicht sonst so irgendwohin, aber Kriege haben sie weggeführt. Das war ein großes Dilemma für das Volk Gottes, dass sie nicht dort sein konnten, wo sie hingehörten, wo Gott sie wohnen lassen wollte und wo sie auch seinen Segen erleben sollten. Und deswegen hat Gott durch Propheten zu diesem Volk Israel gesprochen und hat ihnen versprochen, dass sie eines Tages zurückkommen werden. Und in dieser Phase befinden wir uns ungefähr. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, eine Zeitleiste, wo ihr eine Idee bekommt, wo wir uns ungefähr befinden. Und ihr werdet vielleicht einige Dinge auch wiedererkennen, die wir auch in den vergangenen Monaten auch schon als Gemeinde uns angeschaut haben. Wir sehen 538 vor Christus, dass das erste Mal aus dieser Verschleppung, aus dieser Gefangenschaft das Volk Israel in einer ersten Gruppe, wie so ein Auszug, nicht aus Ägypten, sondern aus dem Persischen Reich, wieder zurückgehen durfte nach Israel. Das war ein wundersames Geschehen, aber es ist nicht so, dass das ganze Volk Israel Sack und Pack genommen hat wie damals in Ägypten, sondern es war nur ein erster Teil, der losgezogen ist. Und das wird uns im Buch Esra beschrieben, die erste Rückkehraktion. Als dann die Israeliten, ein Teil zumindest, dort vor Ort waren, haben sie dann angefangen, ihre Häuser zu bauen und haben dort vergessen, den Tempel zu bauen. Und deswegen gab es den Propheten Haggai. Ich hoffe, einige können sich noch erinnern, dass wir bis vor kurzem Haggai miteinander gelesen haben. Haggai befindet sich in dieser Situation, dass er sieht, Menschen setzen falsche Prioritäten, indem sie sich nur um ihre Sachen kümmern, aber nicht um die Sache Gottes. Hey Leute, was ist mit dem Tempelbau? Warum interessiert euch nicht Gottes Anliegen? Und er motiviert sie dazu, fokussiert euch wieder auf Gottes Agenda und baut den Tempel Gottes. Einige Jahre später, wir springen jetzt mal, seht ihr hier auf diesem Punkt, dass es zu einer zweiten Rückkehraktion kam, wieder eine große Gruppe, die aus dem Persischen Reich, aus Gefangenschaft wieder herausgeführt wurde und hinein in das Land Israel gekommen ist. Und abschließend und damit, sage ich mal, endet auch geschichtlich das Alte Testament, sehen wir den letzten Punkt, dass Nehemia vom persischen König gesandt wird, um nach Israel zu gehen, direkt nach Jerusalem hinein und nicht jetzt am Tempel zu bauen, sondern eine Stadtmauer zu errichten, den Schutzraum zu bieten, weil Israel war und ist und wird auch immer in Spannung liegen und auch im Krieg liegen. Menschen gefällt es irgendwie nicht, dass es Israel gibt. Und das ist heute der Fall und das war auch damals der Fall. Deswegen sollte Nehemia losziehen und er sollte diese Stadt sichern. Dass Menschen wieder in diese Stadt auch, dass sie sie bewohnen können und dort in Sicherheit leben können. Und mittendrin habt ihr jetzt einen Zeitraum, einen langen schwarzen Balken. In diesem Zeitraum von dem ersten Wohlwollen des Königs, Juden wieder zurückzusenden und dem zweiten Wohlwollen des Königs, Juden zurückzusenden, sehen wir eine Phase, die prekär war und brenzlig für die Geschichte Israels. Denn die Juden drohte, dass sie ausgerottet werden sollten in dem großen persischen Reich. Sie sollten vernichtet werden. Und du kannst dir vorstellen, wenn das Ziel ist von Gott, dass Israel wieder aufgebaut wird, dass die Stadt Jerusalem wieder gesichert wird und Menschen wirklich wieder Gott begegnen können in Sicherheit und sich ausbreiten können, dass das eine ziemlich brenzliche Phase ist, wo Gott eingreifen musste. Und das ist das Buch Esther, was uns zeigt, wie Gott sicherstellt, dass Gottes Pläne in Israel, in Jerusalem auch zur Erfüllung kommen. Denn ohne das Buch Esther gäbe es keine zweite Rückkehr der Juden nach Israel. Es gäbe kein Nehemia, der auch etwas aufbauen hätte können. Es gäbe keine Stadtmauer. Und wir müssen das auch weiterdenken. Wenn eine Stadt und das Land nicht sicher ist vor Feinden, dann steht alles für Gott auf dem Spiel, und zwar, dass der Messias kommt. Also wir schauen hier nicht einfach nur ins Alte Testament, sondern das hat etwas auch mit dem zu tun, was wir heute anbeten, und das ist Jesus Christus. Und der baut auf Geschichte auf, die Gott zugesichert hat. Esther ist ein manchmal auch komisches Buch, ein seltsames Buch. Aber wenn wir Esther nicht haben, dann fehlt etwas im Plan Gottes und etwas wurde vereitelt. Und deswegen brauchen wir das Buch Esther, um zu zeigen, wie konnte Gott sicherstellen, dass seine Pläne nicht kaputt gemacht werden. Und im Buch Esther geht es darum, dass ein jüdisches Mädchen plötzlich Königin wird und erwirkt, dass die Juden im persischen Reich gerettet werden. Das ist das große Thema im Buch Esther. Aber nicht das Thema im ersten Kapitel. Im ersten Kapitel wird uns die Geschichte eröffnet. Wir bekommen einen Einblick da rein, wie es im persischen Reich zuging, das Wesen der damaligen Königsherrschaft und die Umstände, bevor Esther als Königin eingesetzt wurde. Und im Vers 1 lesen wir, und es geschah in den Tagen des Ahasveros, das ist der Ahasveros, der von Indien bis nach Kusch über 127 Provinzen regierte. Hier lernen wir etwas vom Ausmaß dieser Königsherrschaft, der Gewalt und der Macht von König Ahasveros. Und ich habe euch eine Landkarte mitgebracht, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie weit dieses Reich damals lief. Wir haben es hier, also einige Könige vor ihm hatten nur einige Territorien und bis zu seiner Königsherrschaft hat es sich immer weiter ausgebreitet und ausgebreitet. Wir haben es hier mit einer Weltmacht zu tun der damaligen Zeit. 127 Provinzen mussten regiert werden. Das ist eine unvorstellbare Verfügungsgewalt in diesen Tagen. König Ahasveros, könnt ihr euch so vorstellen, wäre der Mann, den wir ständig in den Nachrichten sehen würden. So, wir sehen die großen Leute, Biden, Putin und so weiter und so. König Ahasveros wäre ganz, ganz vorne mit dabei. Um ihn würde sich alles drehen, weil er der Regent ist, der König, der Könige. Und der Ahasveros regiert über Volksgruppen unterschiedlicher Nationen, Religionen, Zeitzonen, Kulturen und Sprachen. Sein Wort hat Macht. Sein Wort ist Gesetz. Kennt ihr dieses Sprichwort, das Gesetz der Meder und Perser? In dieser Zeit befinden wir uns. Wenn er etwas erlassen hat, wenn er etwas gesprochen hat, dann war das das Gesetz der Meder und Perser. Und es wurde zu einem Gesetz gemacht, was nicht gebrochen werden konnte. Noch nicht mal von ihm. So radikal göttlich war das, was er ausgesprochen hat. Die Welt liegt diesem Mann zu Füßen. Natürliche Grenzen gibt es für ihn nicht. Dieser Mann ist grenzenlos in seiner Macht, Herrlichkeit, Würde und Stellung. Ein unvergleichlicher König. Und was für Wesenszüge dieser König, dieser persische König anbietet. Was müssen seine Berater und seine Gäste auf diesem Festmahl, wovon wir eben gerade gehört haben, was müssen sie ihm bescheinigt haben über sein Wesen? Was haben wir gelesen? Ihr findet jetzt eine Folie mit einigen Versen. In Vers 4 lesen wir etwas von seiner immensen Gastfreundlichkeit. 180 Tage hat er alle Bundeskanzler, alle Bürgermeister hat er eingeladen und die sind zu ihm gekommen. 180 Tage. Ich bin nicht gut in Mathe, aber ich weiß, dass das ein halbes Jahr ist. Wenn ich eine Geburtstagsfete schmeiße, dann kostet das was. Dann ist das intensiv. weil die Leute sich meistens bei uns so wohlfühlen, dass sie auch nicht wieder gehen wollen. Aber wenn du auf die Idee kämst, 180 Tage bei mir zu Hause, meine Gastfreundschaft käme zu einem Ende. Aber bei ihm nicht gastfreundlich. In Vers 5 lesen wir, dass Groß und Klein gekommen ist. Er ist ein Mann, der inklusiv denkt, der Menschen mit hineinnimmt, groß und klein. Wir lesen in Vers 5 und 6, dass er an seinen Wohlstand teilhaben lässt. Wir sehen, wie alles mit Purpur ist, mit krassen goldenen Sofas, möchte ich das mal salopp übersetzen, wo die Menschen Platz nehmen konnten und feiern konnten, genießen konnten. Und er als König, der das den ganzen Tag, jeden Tag genießt, lässt daran teilhaben, an seinem Reichtum. Was für eine Teilhabe. Diese ganzen detaillierten Beschreibungen, wo du vielleicht denkst, boah, ist das langweilig, was interessieren mich die Gewänder und was interessieren mich die Sofas, wie die aussehen. Ihr müsst euch vorstellen, diese Verse waren damals der Netflix-Ersatz. Ja, sie sollen uns ein Bild malen, wie herrlich, wie prunkvoll das ist. Das steht nicht einfach nur, war übrigens schön, sondern es soll dir ein Bild vor Augen malen. Deswegen gucken wir auch gerne einen Film, so, ich kriege einen Eindruck, ich kann mich dort hineinversetzen, wie es aussieht und wie es sich angefühlt haben muss. In Vers 7 sehen wir, wie großzügig dieser Mann ist. Er bringt goldene Gefäße und keins gleicht dem anderen. Also da ist eine Kreativität und die gibt er ab, dass Menschen von seinem Besteck und von seinen Gefäßen trinken können. In Vers 8 sehen wir, dass er freigebig ist. Er sagt, es soll gar keinerlei Nötigung geschehen, du darfst aber nicht mehr trinken. So wie du willst, darfst du dich entfalten. So wie du möchtest, darfst du sein. Du willst mehr, du kriegst mehr. Ich bin freigebig. Und in Vers 10 lesen wir von seiner sehr schönen Frau, von der er total begeistert war von ihrer Schönheit. Was? Für einen Mann. Was für ein König. Das hätten seine Berater und seine Gäste ihm alles bescheinigen können. So bist du. Herrlich, König. Doch das wahre Motiv, das ist augenscheinlich, aber das wahre Motiv dieses Königs, worum es ihm eigentlich ging, offenbart uns Vers 4. Es heißt in Vers 4, Ahasveros veranstaltete ein Gastmahl, wobei er den Reichtum und die Herrlichkeit seines Königreichs und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage, zur Schau stellte. Wenn du glaubst, dass es ihm darum geht, Menschen einen Gefallen zu tun, großzügig und freigebig zu sein, dann irren wir uns. Vers 4 läutet mit einer Spur Sarkasmus ein, es geht nicht eine Sekunde um dich. Du denkst das vielleicht, weil ich dich einlade, aber es geht nicht um dich. Es geht um mich. Du sollst meine Größe niemals vergessen. Ahasveros Leben ist angetrieben von dem Motto, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Das, was wir hier von ihm lesen, das ist ein großer Seelenschrei von Ahasveros. Wonach? Nach Anerkennung. Und nicht nur Anerkennung, sondern vielmehr sogar nach Anbetung. Ich möchte, dass ihr mich anbetet. Ich bin der Nabel dieser Welt, die gerade existiert. Und ich beweise euch, Es ist ja kein königliches Hochzeitsfest, sondern das ist ein Gelage, was dort ist. Ich beweise euch, im Vergleich zu mir seid ihr nichts. Ihr seid von mir abhängig. Ihr seid angewiesen auf mein Wohlwollen. Ihr dürft nur, weil ich es sage. Ich bin Herrscher, ich bin König, ich bin Gott. Und in diesen Versen scheint sehr schön durch, dass Geld und Macht die heiligen Säulen seines Königreichs war. Ahasveros prahlt verschwenderisch mit seinem Reichtum. Hier geht es ja nicht um einen Wohltätigkeitsball. Was er mit seinem Reichtum alles anstellen könnte, was er Gutes tun könnte, sondern er holt die Obersten aus den ganzen Provinzen her und es wird einfach nur verschwenderisch geprahlt. Völlerei durch und durch. Sein Saufgelage ohne Maß und ohne Grenze. Diese Stimmung müssen wir uns vorstellen, dass sie alle besoffen waren bis zur Oberkante. Ahasveros ist herrschsüchtig. Da ist kein irgendwie, ich will sehen, wie ich dir Gutes tun kann. Dieser Mann ist herrschsüchtig und er instrumentalisiert Menschen für seinen Willen. In Vers 10 wird von den Eunuchen, von den Königsbeamten oder seinen Königsdiener gesprochen. Und es heißt dort, dass die das Gesicht des Königs bedienten, heißt es wörtlich. In euren Übersetzungen lest ihr, sie haben, in Vers 10, sie haben dem König persönlich gedient. Aber wenn du es genau übersetzt, heißt es, sie haben seinem Gesicht gedient. Sie bedienten das Gesicht des Königs. Worum geht es hier? Diese Männer waren dazu eingesetzt, dass sie jeden Wunsch von seinen Lippen erkennen und ihn auch erfüllen. Darum geht es. Das ist krass. Sind nicht einfach nur Diener, sondern sie müssen die ganze Zeit schauen, was sagt sein Gesicht? Und ich muss seinem Gesicht dienen. Das ist kein gutes Miteinander eines Arbeitgebers und eines Arbeitnehmers, sondern wenn ich nur mit der Wimper zucke, sollst du schon erkennen, worum es hier geht. Und ich möchte, dass du springst. Meine Liebe, das ist von Angst geprägt. Dieser Mann hat kein Königreich der Freiheit und der Freude. Das ist alles nur äußerlich. In Wahrheit ist dieser Mann ein Tyrann. Und wir sollten uns auch nicht blenden lassen. Dieser Mann, den schert nichts, was seine Frau angeht. Ihre Schönheit wollte er präsentieren. Dieser Mann war nicht voller Liebe zu seiner Frau. Seine Frau wird nicht respektiert. Was will er machen, als sein Herz vom Wein fröhlich ist? Das heißt, dass er sturzbesoffen war. Und dann kam er auf die Idee, diesem Saufgelage, was hier gerade mächtig am Feiern ist, so, jetzt zeige ich Ihnen mal meinen Weib. Darum geht es. Frauen. Schöne Frauen in diesem Raum. Alle gucken jetzt, bin ich gemeint. Die selbstbewusst sind, haben gerade so geguckt. Ja. Wollt ihr von eurem Mann so behandelt werden, dass ihm nichts Besseres einfällt, als wenn er gerade mit seinen Kumpels abhängt und gefressen und gesoffen wird? Und dann, hey, jetzt führe ich dich mal vor, dass wir alle sehen, was ich für eine heiße Braut habe. Hier ist nicht ein liebevoller Mann, der sagt, hey, ich respektiere meine Frau, ich wertschätze sie. Was dieser Mann macht, ist, er verachtet seine Frau, er degradiert sie und sie ist nichts anderes als ein Objekt der Begierde, was er den anderen quasi zum Fraß vorwirft. Natürlich sind wir nach diesen Versen 1 bis 11, wenn wir das so lesen, diese Darstellung von diesem König, sind wir natürlich angewidert. Niemand würde jetzt hier aufstehen, Ahasveros, das wäre jemand, den würde ich aus den Toten auferwecken und zu meinem besten Freund ernennen und mit ihm um die Häuser ziehen. Sondern wenn wir das lesen, sind wir angewidert von dieser Persönlichkeit und von diesem Charakter. Amen. Dieses Verhalten ist verwerflich. Und das richtige Urteil über Ahasveros ist schnell auf unseren Lippen. Jetzt ist die große Frage, um Himmels Willen, Herr, was sollen wir mit diesem Kapitel tun? Wofür ist dieses Kapitel da? Wir sehen nicht irgendwie, was Gott sagt. Kein Prophet, der um die Ecke kommt, niemand, der betet. Nix, es ist einfach nur Beschreibung. Herr, was machen wir damit? 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift, auch Esther 1, ist von Gott eingegeben, unnützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes, auch Esther 1, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Herr, was sollen wir mit Esther 1 anfangen? Was sollen wir mit diesem negativen Urteil über diesen unmöglichen Ahasveros anfangen? Wozu Ahasveros fähig war, dazu sind wir alle ebenso in der Lage. Schau nicht zu schnell von oben herab auf diesen Ahasveros. Esther 1 zeigt uns, wozu unser Herz, denn Ahasveros war ein Mensch wie du und ich. Esther 1 zeigt uns, wozu unser Herz imstande ist, wenn es keine natürlichen Begrenzungen in unserem Leben gibt. Wenn wir grenzenlos das täten, was wir wollten und könnten, wir wären nicht viel anders als Ahasveros. Der einzige Unterschied zwischen Ahasveros und dir und mir ist, dass wir Grenzen ausgesetzt sind, die unser Herz ausbremsen, die dem keinen freien Lauf geben können. Du bist begrenzt im Vergleich zu Ahasveros durch deine natürlichen Ressourcen, die du hast. Du bist begrenzt in deinem Geld. Du kannst nicht 180 Tage Menschen einladen. Und wenn du es kannst, dann sag es mir. Ich nenne dir unser Spendenkonto. Du hast nicht den Raum, um so viele Menschen zu fassen. Du hast auch nicht so viele Urlaubstage, um zu sagen, ich mache jetzt mal frei. Und lad mal alle ein. Du bist begrenzt durch die ollen Corona-Regeln, weil du dich gerade nur mit einer weiteren Person treffen darfst. Aber wenn du Ahasveros wärst, dann würdest du die Corona-Regel einfach umwerfen. Würdest sagen, herkomm. Du bist begrenzt durch Anstand, durch Erwartungshaltung der Gesellschaft, dass man weiß, Dinge gehören sich nicht. Deswegen lasse ich sie. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht tief in unserem Herzen schlummern und am liebsten ausbrechen würden, wenn wir es denn nur könnten. Esther 1 kann uns lehren, dass wir Menschen ohne Gott dazu neigen, unser eigenes Königreich aufzubauen und alles daran setzen, anderen von unserer glänzenden Pracht zu überzeugen. Schaut bitte mich an. Schaut, wie es mir geht. Schaut, was ich für ein toller Hecht bin. Am besten werdet ihr so wie ich, oder? Vielleicht denkst du jetzt, nein, Prediger, so ein bisschen übergriffig jetzt. Ich bin nicht wie Ahasveros. Ach nein, wirklich nicht. Hast du nicht zu kämpfen mit Dingen wie Geltungsdrang, Egoismus, Prahlerei, Materialismus, Respektlosigkeit, Manipulation von Menschen, Lust? Hast du mit diesen Dingen nicht zu schaffen? Vielleicht nicht mit jeder Kategorie im gleichen Maß, aber bist du in der Lage zu sagen, davon kann ich mich frei machen? Weil hinter diesen ganzen abartigen Dingen, die Ahasveros treibt, stehen diese Dinge. Und jeder hat mit ihnen zu kämpfen. Zum Beispiel der Geltungsdrang oder der Egoismus. Wie oft kreisen unsere Dinge um uns selbst herum? Was denken andere über mich? Wie kann ich andere von mir überzeugen? Das, was ich tue, die Wohltat, die ich tue, vielleicht könnt ihr euch da wieder entdecken, die Wohltat, die ich tue, die ich auch wirklich aus echtem Herzen mache, aber wertet diese Wohltat, die ich jetzt tue, auch mich vielleicht ein bisschen auf? Dass andere denken, oh, der ist ja freundlich, der ist ja großzügig. Kennst du diese Gedanken nicht? Okay, ich glaube, wir können unsere Bibel zumachen, denn ich bin der einzige Sünder in diesem Raum. Ich bin geschockt.
Also Esther 1 spricht zu mir. Wie schaut's aus mit dem Materialismus?
Oh, meine Lieben, schauen wir nicht auf die oberen 10.000 und wir sagen, ja, die sind reich, die streben nur nach Geld und Besitztümern und so weiter. Wir sind reich. Wir sind reich.
Historiker haben festgestellt, das habe ich schon einmal gesagt, dass Könige in der damaligen Zeit nicht so viel Wohlstand genießen wie ein Bürger Europas, der einfach nur in der unteren Schicht unterwegs ist.
Wir sind wohlhabend. Wir sind reich. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Auch diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Ian Digit oder Dugit, keine Ahnung. Aber was er sagt, ist viel schöner als sein Name. Das Imperium des Materialismus, in dem wir leben, nimmt das Materielle wahnsinnig ernst. Dieses Imperium will, dass wir die Gesetze des Imperiums studieren und lernen, wie wir nach den Maßstäben des Imperiums erfolgreich sein können. Es will, dass wir von 6-monatigen Festmählern in schön dekorierten Gärten träumen und dann unser Leben der Verfolgung dieses Traums widmen. Wie oft sind unsere Gedanken besetzt vom Material? Wenn ich das habe, bin ich glücklich. Wenn ich dieses Haus baue, wenn ich das alles erfüllt habe, dann, das ist ein herrliches Ziel. Wenn ich dieses Auto fahre, bei mir ist es nicht das Auto, ich fahre smart, da kannst du keinen Preis gewinnen auf der Straße. Bei mir ist es so technische Produkte. Oh, wenn ich dieses nächste iPhone habe, was mein Freund schon hat, dann wäre Glück da. Und dann habe ich es und dann schaue ich aber schon aufs nächste Apple-Produkt. Amen. Amen. Oh, Waldemar, meine Güte, so platt, so stumpf. Ja, so stumpf. Wie schaut's aus mit Manipulation? Wir benutzen und instrumentalisieren Menschen zu unserem Vorteil und wir merken es oft noch nicht einmal. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich Kind war, dieses Verhalten habe ich natürlich schon längst abgelegt, was ich jetzt beschreibe. Aber als ich Kind war und ich habe viel mit meinen Cousins und Cousinen gespielt, wir hatten eine ganze Menge davon. Und wenn wir uns getroffen haben, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ja, von meinem Charakter, aber ich war jemand, der gerne im Mittelpunkt stehen wollte. Hey. Und wenn wir gespielt haben, ich wollte halt so, ja, ich wollte auch, dass es irgendwie nach meiner Pfeife tanzt. Wenn es eine Dynamik in der Gruppe gab, wo es irgendwie so kippte, für mich zumindest, so kippte, dass ich eigentlich nur mitmache, aber es sich nicht mehr so irgendwie um mich dreht, dass ich irgendwie außen vor gelassen werde, weil die Hauptrollen in dem Rollenspiel, was wir gerade spielen, irgendwie haben die anderen. Du hast es gemerkt. Auf einmal war... Ja. Auf einmal, was ist denn los? Und das war das, was ich wollte. Ohne Mist. Das war wie Wasser des Lebens. Waldemar, was ist? Jetzt fragst du mich. Meine Lieben, das ist pure Manipulation. Zu meinem Vorteil. Ich will Menschen benutzen, dass sie meine Bedürfnisse befriedigen. Und wir Erwachsenen können das heute noch ganz genauso. Wenn wir unseren Willen nicht kriegen, schauen wir ganz bedröppelt rein. Und jeder sieht, wir sollten jetzt alles ändern, damit wir X oder Y nicht verlieren. Dass wir noch miteinander harmonieren. Kennt ihr solche Situationen? Auch uns sollte man möglichst die Wünsche von den Lippen ablesen. Wir haben alle damit zu kämpfen. Wie schaut's aus mit der Lust? Der König Ahasveros, der hatte nicht nur die Königin als Frau. Dieser Mann hatte einen ganzen Harem. Der hatte an jedem Finger nicht eine Frau, sondern viele Frauen an jedem Finger. Der konnte jeden Abend so, wen nehme ich jetzt? Okay, mitkommen. Wie schaut's aus? Diese Objekt,
Objektivierbarkeit nennt man das so, also Frauen zu einem Objekt zu machen, das kommt ja nicht von irgendwo. Der hat eine Reihe von Objekten. Und Frauen zu Objekten zu degradieren, geht nicht nur mit einem riesengroßen Harem. Ein Prediger hat mal zu seiner Gemeinde gesagt, als er über diesen Text gesprochen hat, liebe Männer, um so wie Ahasveros zu sein, brauchst du kein Harem. Das, was Ahasveros in seinem Harem hatte, das haben viele von euch auf ihren Festplatten. Oder im Internet. Das ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Wir können Menschen aufgrund unserer Lust zu Objekten degradieren. Und deswegen sollten wir vorsichtig sein, zu schnell ein verdammendes Urteil über diesen bösartigen Ahasveros zu sprechen, denn wir sitzen im selben Boot. In Galater 5, Vers 19 bis 21 sagt das Neue Testament nicht ohne Grund. Offenbar aber sind, oder ans Tageslicht gekommen, sind die Werke des Fleisches, also das Fleisch ist immer das, was gegen Gott streitet. Es sind Unzucht, sexuelle Unmoral, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. In Markus 7, Vers Markus 7, Vers 21 bis 23 spricht Jesus. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Hier haben wir es mit Jesus und Paulus zu tun. Was die machen ist, dass sie in 2, 3 Versen das zusammenfassen, was wir in Esther 1 lesen. Das menschliche Herz wird offengelegt. Und wir sind diesen Dingen verfallen. Wenn wir Gott nicht kennen, dann geben wir dem Raum. Und mit diesen Dingen oder durch diese Dinge, durch diesen Lebensstil, bemühen wir uns um äußerliches Ansehen, Anerkennung, um unser Königreich. Der Ian schreibt weiter, es ist leicht für uns, von der prunkvollen Show des Imperiums geblendet zu werden. Aber es ist im Inneren ohne wahre Macht. Das Imperium dieser Welt ist ein glitzerndes Hologramm, das keine wirkliche Substanz hat. Und dass König Ahasveros Reich eine ziemliche Luftnummer ist, beweisen die darauf folgenden Verse 12 bis 22. Wie innerlich armselig dieser Mann ist. Hier, spielt die Musik, Kinder laufen hier an dem Platz, super spannend. Hier. Wie innerlich armselig dieser König eigentlich ist und dass sein äußerer Glanz nur Schein ist, wird von der mutigen Königin Vasti offengelegt. In Vers 12 lesen wir, hier gibt es einen Shift im Text. Eben gerade ging es um König Ahasveros. Auf einmal. Aber jetzt wird auf einmal diesem Tyrann etwas entgegengesetzt. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs hin zu kommen, das ihr durch die Eunuchen überbracht worden war. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Ahasveros ist jemand, der sein äußerliches Königreich, sein selbstherrliches Reich im Griff hat. Aber wir sehen in diesem Text und der darauf folgt, dass dieser Mann keine Kontrolle über sich selbst hat und über sein Temperament. Er regiert ein wahnsinnig großes Reich, ist Weltherrscher, aber er ist gefallen und kein Herrscher über sich selbst. Über seine Motive und seine Emotionen hat er keine Kontrolle.
Dieser Mann herrscht nur äußerlich, aber nicht innerlich. Dieser Mann wird regiert von seinem Appetit. Er hat keine Kontrolle in seinem Alkoholgenuss und lässt sich vom Alkohol regieren. Dieser Mann hat seine Emotionen nicht im Griff. Er wird vom Zorn völlig übermannt und sein Zorn, er ist außer sich vor Zorn. Im darauffolgenden Text, aufgrund der Zeit werden wir jetzt nicht jeden Vers lesen, im Text sehen wir auch nicht, dass er auf einmal der souveräne König ist und sagt, okay, die Maßnahme werde ich jetzt treffen. Dieser Mann wird regiert von seinen Beratern. Seine Berater sagen ihm, wäre es nicht eine gute Idee, so zu handeln? Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Lass uns doch so machen. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Regent? Was ist das für ein König? Dieser Mann wird regiert. Er regiert nicht. Er hat nichts in Kontrolle. Gar nichts. Innerlich ist da nichts. Keine Herrschaft. Kein Königreich. Das Königreich dieser Welt ist äußerlich herrlich und schön. Aber innerlich total leer und kaputt. Dieser Mann hat noch nicht mal seine eigene Ehe im Griff. Seine eigene Ehe scheitert. Er ist noch nicht mal ein Mann, wo die Frau sagen würde, dir will ich gern folgen. Und übrigens, fällt nicht darauf herein, es gab solche Theorien tatsächlich, dass Christen gesagt haben, oh, hier ist Königin Vasti, hier sehen wir ein Beispiel von einer ungehorsamen Ehefrau und Frauen sollten sich unterordnen. Und ihr werdet sogar in Bibeln Parallelstellen finden zu dem Aufruf, dass eine Frau sich unterordnen soll, mit Königin Vasti verbunden. Ich kann euch sagen, diese Parallelstellen, die Leute dazu geschrieben haben, könnt ihr streichen. Weil so einem Tyrann soll nicht gefolgt werden. In Sünde muss niemand folgen. Und deswegen ist Königin Vasti hier nicht ein erschreckendes Beispiel einer ungehorsamen Frau, sondern ein glorreiches Bild einer mutigen Frau, die sagt, dieses Spiel spiele ich nicht mit. Ja, ich bin deine Ehefrau. Ja, du bist König. Aber wo Sünde regiert, mache ich nicht mit. Ich bin ein Mensch und kein Objekt. Ich bin kein Ding, was du hin und her schieben kannst. Und interessant ist, dass ihr aber in den Bibeln dann keine Parallelstelle findet zu dem Zorn des Königs, des Ehemanns, mit der Parallelstelle angegeben, der Mann soll nicht bitter gegen seine Frau sein, sondern sie lieben. Ist schon spannend, oder? Es ist ein Witz, ist das. Es ist ein Witz. Dieser Mann hat ein weltliches Königreich aufgebaut, aber es ist armselig, dieses Königreich. Und Esther 1 malt vor Augen, wie zerstörerisch selbst aufgerichtete Königreiche eigentlich sind. Wir zerstören damit Beziehungen mit solchen Königreichen, die wir uns aufbauen, wo sich alles um uns dreht. Und einige sitzen auch in dem Raum, die haben schon erlebt, wie andere Ahasverosse, wie andere selbstherrliche Könige sie zerstören wollten. Wir leiden darunter untereinander. Wir machen uns gegenseitig kaputt, weil wir das Königreich Gottes nicht schätzen, sondern unser eigenes Königreich aufbauen. Und im weiteren Verlauf der Geschichte werden wir sehen, dass es hier nicht nur zu zwischenmenschlichen Problemen kommt, sondern dass die Königreiche dieser Welt, die wir aufbauen, in Feindschaft zu Gottes Königreich stehen und gegen seine Ziele und Pläne arbeiten. Martin Luther, der dieses Buch gelesen hat, der konnte mit diesem Buch wenig anfangen. Er hat gesagt, warum steht das in der Bibel? Dieses Buch beinhaltet kein Evangelium. Martin Luther, großer Theologe, ne? Es ist schon tröstend, wenn auch große Theologen mal irgendwie blinde Flecken haben. Für ihn war hier nichts zu finden. Gottes Macht wird nicht äußerlich demonstriert. Gottes Name wird noch nicht einmal genannt. Und übrigens, das ändert sich auch nicht in den 10 Kapiteln. Der Name Gottes taucht nicht einmal vor. Gott spricht nicht einmal. Kein Prophet, der da ankommt. Nix. Gott ist nicht zu finden in diesem Buch. Wir sehen nur den überragenden Namen Ahasveros, Ahasveros, Ahasveros. Deswegen konnte ein Martin Luther sagen, was soll ich mit diesem Buch anfangen? Ich sehe hier nur diese Perversion, was Menschen aufzubieten haben. Und eigentlich stellt sich hier diese Frage, wenn man das sieht, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du?
Du tauchst nicht auf. Eine Frage, die wir uns auch stellen können. Oder wenn wir tyrannisiert werden, wenn Beziehungen zerstört werden, weil Ahasverosse um uns herum grassieren, wenn wir selber zu einem Ahasveros werden und selber auch darunter leiden. Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht offensichtlich. 65 Bücher in der Bibel sind durchtränkt vom Reden Gottes. Auf einmal haben wir ein Buch, wo Gott nicht spricht. Gott, wo bist du in der Not? Wo bist du, wenn es tyrannisch zugeht? Oh, ich bin Gott so dankbar für dieses Buch. Das Buch Esther bietet uns eine wunderbare Lektion. Rein äußerlich scheint es so, dass Gott keinen Einfluss nimmt. Aber beachte, das Imperium dieser Welt ist zwar äußerlich schillernd, aber ohne innere Substanz. Bei Gott ist es genau andersherum. Gott ist in diesem Buch und darüber hinaus der wahre König, der im Verborgenen regiert, in einem verborgenen, aber nicht weniger mächtigen Königreich. Gott ist hier nicht zu sehen, aber Gott ist schon in Bewegung. Habt ihr noch die Zeitleiste im Blick? Gott ist in Bewegung. Auch dort, wo wir denken, Gott, wo bist du bei dieser ganzen Tyrannei? Gott spinnt die Fäden im Hintergrund und ist dabei, zu seinem Ziel zu kommen. Auch wenn wir Gott oft nicht offensichtlich am Wirken sehen und vielfach gleicht unser Leben dem Buch Esther. Wir sehen Gottes Wirken nicht offensichtlich, aber Gott ist aktiv dabei, durch unerträgliche Szenarien zu seinem Ziel zu kommen. Gott ist nicht weit weg. Gott ist da. Er zeigt uns, wozu wir in der Lage sind. Und er wirkt in uns den Hunger danach nach einem anderen Königreich, was nicht äußerlich glänzt, was nur eine Fassade ist, leere Versprechungen beinhaltet, sondern das wahre Königreich. Und das ist bei Gott. Er arbeitet nicht von außen nach innen, sondern immer aus dem Verborgenen nach außen, von innen nach außen. Und meine Frage an dich heute ist, kennst du diesen König? Kennst du diesen verborgenen König? Ein König, der seine Macht nicht durch Einschüchterung demonstriert, sondern wie tut er es? Voller Sanftmut begegnet er einem auf Augenhöhe im Verborgenen. Ein König, der seine Diener wie nennt? Freunde. Und selbst zum Diener wird im Verborgenen, indem er einen zu den Füßen liegt. Ein König, der Menschen nicht zu seinem Vorteil benutzt, sondern Zeit investiert in diese Menschen, damit sie ihre Bestimmung finden und ihre Bestimmung ausleben. Ein König, der auch zum Gastmahl lädt, so hören wir das aus den Gleichnissen von Jesus. Ein König, der zum Gastmahl einlädt, aber seine Braut, seine Gemeinde, sein Volk, nicht schändlich vorführt, sondern ehrt und mit Gnade überschüttet. Kennst du den König, der sein Leben für dich gegeben hat, damit du in wahrer Freiheit vor ihn treten kannst und nicht dein Leben zur Hölle macht? Gott braucht keine äußerliche, starke Fassade, die am Ende nicht hält, was sie verspricht. Unser König ist mächtig im Verborgenen und er arbeitet immer von innen nach außen. Und das möchte uns dieses Buch sagen. Ihr denkt, es geht von außen nach innen. Ihr fragt euch, wo ist Gott? Gott ist anders als die Könige und die Mächtigen in dieser Welt. Er ist im Verborgenen zu finden. Und ihr werdet noch seine mächtige Hand in diesen 10 Kapiteln erleben. Habt Hunger danach, aber er ist on the way. Er ist auf dem Weg, sein Ziel durchzutragen. Und darum, wenn du selber auch in einer Situation bist und sagst, ich bin von diesem ganzen Äußeren richtig Jesus hat in Lukas 17, Vers 20 und 21 gesagt, als er gefragt wurde, wie ist es mit dem Reich Gottes? Wo wird es sein? Und er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es wie bei Ahasveros beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier in der Burg Susa, oder dort im Persischen Reich. Denn siehe, Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ich arbeite von innen nach außen. Du wirst dann bestehen, wenn du mich als König kennenlernst. Nach meinen Maßstäben, die wirklich Befreiung und Frieden bringen können. Die wirkliche Freude bieten können und nicht das Imperium des Materialismus und dieser Welt. Bin ich König in deinem Herzen? Das Reich Gottes ist nicht, dass man es sehen könnte, sondern es ist inwendig in euch. Und darum ist Jesus Christus auch deine einzige Hoffnung, ihn in dein Herz aufzunehmen. Und zu sagen, Herr, ich will dich in meinem Herzen haben. Verborgener König, kehre bei mir ein. Nimm Wohnung in mir und schaffe Ruhe, was kein Geld der Welt tun kann. Schaffe mir Freude, was keine Lust in dieser Welt mir geben kann. Schaffe mir Anerkennung in dir, die mir andere Menschen nicht bieten können. Und wenn du das erkannt hast, dann kannst du wirklich beten. Nicht, mein Reich komme, mein Wille geschehe, sondern Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Amen.